Künstliche Intelligenz, neue Arbeitswelten, ständiger Wandel. Wir fragen, wie aus den größten Herausforderungen gerade jetzt die größten Chancen werden. Der Robot Spaceship Podcast. Durchstarten, wenn alles sich ändert.
Wir alle geben ständig Daten preis. Ich glaube, daran haben wir uns fast schon gewöhnt. Und ja, jeder geht das selbst mit um, wie viel möchte er preisgeben. Aber was ist denn mit den Daten, die wir nicht gerne abgeben wollen, wenn die verschwinden und dann vielleicht irgendwo anders auftauchen oder damit etwas getan wird, was wir gar nicht möchten? Ein Identitätsdiebstahl sozusagen. Und heute wollen wir über das Thema sprechen mit einem Unternehmen, das sich unter anderem und noch viel mehr Dingen damit beschäftigt, für Privatpersonen, aber natürlich auch für Unternehmen ein großes Thema. Und damit erstmal herzlich willkommen, Matthias Böbeling. Hallo im Robot Spaceship Podcast.
Hallo Lars, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Habe ich das so ganz gut angeteased? Trifft das ungefähr?
Ja, das trifft zumindest die Leute da, wo sie ein Verständnis dafür haben, warum sie ein Problem bekommen.
Die Firma, von der ich gesprochen habe, ist Identico. Und vielleicht starten wir so. Erzählst du mir erstmal kurz, was macht ihr denn genau?
Genau, also was wir mit Identico machen, ist, wir sammeln geleakte Login-Daten. Das heißt also, das, was du üblicherweise als E-Mail-Adresse und Passwort oder Benutzername und Passwort kennst, das sammeln wir gezielt da, wo Kriminelle solche Daten lagern, tauschen, handeln. Und wenn wir diese Daten da finden, dann arbeiten wir die datenschutzkonform auf, weil wir natürlich im europäischen Raum uns DSGVO entsprechend verhalten müssen und haben dann die Möglichkeit, die Daten, die wir gesammelt haben, entweder den Personen selber oder auch Plattformen zur Verfügung zu stellen, um eben damit Accountschutz umzusetzen. Das heißt also zu verhindern, dass die Kriminellen, die diese Daten haben, dann sich in deinem Namen zum Beispiel dort anmelden.
Das heißt, habe ich es richtig verstanden, ihr seid dort, wo die Daten schon geleakt sind und versucht die dort, also ihr versucht die dort zu finden. Wo finde ich die Daten? Im Darknet? Wo ist sowas?
Ja, Darknet ist so ein Begriff, der immer wieder natürlich kursiert. Tatsächlich gefällt mir der Begriff nicht so unbedingt, aber es ist ein Netzbereich und das ist das, was Darknet ganz gut beschreibt, wo eben Otto Normalbürger sich gerade nicht tummelt. Ich sage immer so.
Aber ihr tummelt euch dort.
Wir tummeln uns dort, genau. Ich sage immer, das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Nordausgang des Hauptbahnhofs jeder größeren Stadt. Da sind ja auch abends vor allem häufig Gestalten, in deren Umfeld man sich eher unwohl fühlt. Und wenn man sich da hinstellt, kann man aber auch viel mithören, was die sich so unterhalten. Und genauso machen wir das am Ende auch. Das heißt also, wir gucken, worüber unterhalten sich Kriminelle, was tauschen die für Daten aus und können das dann nutzen, um eben zu verhindern, dass andere Kriminelle das Ganze ausnutzen.
Ja, wie so verdeckte Ermittler, ne? Und dann besorgt ihr euch die Daten? Oder was macht ihr dann, wenn ihr dort einen Datenpool entdeckt? Wie geht ihr dann vor?
Genau, wenn wir Daten haben, dann laden wir die auf unsere Systeme. Und der erste Schritt ist eigentlich, dass wir die Daten anonymisieren. Das ist tatsächlich notwendig, weil wir natürlich von den eigentlichen Besitzern dieser Daten keine Erlaubnis haben, die irgendwie zu verarbeiten.
Jetzt sind wir schon mittendrin, wie ihr arbeitet, weil das ist natürlich ein spannendes Thema. Da können wir noch mal ein bisschen drüber sprechen. Aber jetzt sag doch noch mal, was sind so die Use Cases? Wo wird Identico, hast du ja kurz beschrieben, aber was sind so die Cases, wo sagst du, da braucht ihr uns unbedingt?
Also als Privatperson vor allem natürlich zum Schutz deiner Accountdaten. Also wenn du E-Mail-Adressen, Passwörter hast, 60% der Menschen verwenden Passwörter mehrfach. Und wenn du jetzt eine Plattform hast, wo du diese Daten eingibst und du hast so dein Standardpasswort, ne, die meisten Leute, wenn man nach Standardpasswort fragt, haben immer direkt ein Passwort vor Augen. Und das verwendet man dann für solche Seiten, die im Zweifel auch gar nicht mal unbedingt wichtig sind. Und wenn es jetzt aber passiert, dass eben einer dieser Dienste gehackt wird und Kriminelle eben da Zugriff auf die Server bekommen, dann ist eben dein Passwort auch weg. Das heißt also, egal wie sicher dein Passwort nominell ist, das heißt also, wie komplex das ist, wie viele Sonderzeichen, Zahlen, Groß-Kleinbuchstaben, spielt alles keine Rolle, wenn der Kriminelle Zugriff auf den Server hat, wo du dieses Passwort verwendest oder dich mit diesem Passwort anmeldest. Und weil du das Passwort aber jetzt auf mehreren Webseiten benutzt, also bei Shop X, bei Shop Y, bei Social Media A, dann kann natürlich der Kriminelle eben alle diese Dienste mit deiner E-Mail-Adresse, Passwortkombination durchprobieren und da, wo die noch gültig ist, kann er sich dann eben auch einloggen. Das heißt, Privatpersonen brauchen uns da, wo es um ihre privaten Konten geht. Plattformen, und das ist der Bereich, wo wir ursprünglich herkommen, brauchen das vor allem zum Schutz der Kundenaccounts. Das heißt also, wir haben große Plattformen, die unsere Kunden sind. Das sind Social Media, das sind Kundenbindungsprogramme, das sind Online-Shops, das sind andere öffentliche Einrichtungen, wo man sich mit einem Konto registriert. Die wollen uns einsetzen, um sicherzustellen, dass eben nicht Kriminelle die Accounts übernehmen und man dann als Betreiber eben überhaupt keine Ahnung mehr hat, kommt da jetzt eigentlich noch jemand? Also ist Herr Müller eigentlich tatsächlich gerade noch Herr Müller oder ist es irgendein Krimineller, der im Namen von Herrn Müller jetzt agiert auf meiner Plattform und die im Zweifel missbraucht für seine kriminellen Tätigkeiten?
Ja, das ist ja, dann geht es ja so in diese Scam-Schiene, also um das zu unterbinden. Spannend, aber ganz ehrlich, ich muss sagen, ich höre das jetzt, vielleicht bin ich jetzt noch nicht so drin, das erste Mal, dass sozusagen die Plattform das sozusagen selbst als Service, wenn ich es richtig verstanden habe, weil die Kosten, wenn jetzt da nicht, oder über Kosten haben wir nicht geredet, aber die müssen ja irgendwo entstehen, ihr wollt ja auch Geld verdienen, die nicht weitergeben, sondern es als Service machen, um zu sagen, hey, wir bieten hier eine gewisse Sicherheit für euch als Nutzer, ne? Oder habe ich das noch nicht mitgekriegt? Oder ist das wirklich, oder habt ihr noch nicht genug? Oder ist das so?
Also eigentlich ist es so, dass es für den Benutzer eigentlich erstmal transparent ist. Das heißt, du kriegst es erstmal nicht mit. Aber in dem Moment, wo wir dein Passwort gefunden haben, was zu einer Plattform gültig ist, dann bekommst du von dieser Plattform den Hinweis, hey, wir arbeiten mit Identeco zusammen. Wir haben dein Passwort gefunden und wir mussten dein Konto jetzt einschränken oder sperren. Und um unsere Plattform wieder uneingeschränkt zu nutzen, musst du bitte einmal durch den Wiederherstellungsprozess gehen. Das heißt also üblicherweise oder bestenfalls bekommst du überhaupt nicht mit, dass es einen Dienst, die unseren Dienst gibt, weil es für dich, weil du eben nicht betroffen bist von entsprechenden Passwort-Leaks. Klar, leider, also noch nicht alle Plattformen im europäischen Raum setzen uns ein, was sehr schade ist. Und ich glaube tatsächlich, dass, wenn man ehrlich ist, die DSGVO das eigentlich obligatorisch macht für Plattformen, weil man nämlich die Accounts, für die man verantwortlich ist, schützen muss, davor, dass Fremde sie übernehmen. Und da, das funktioniert aktuell eigentlich nur mit unserem Dienst DSGVO-konform und sicher. Das heißt also, wenn wir morgen dein Passwort finden, dann bekommst du von einer Plattform, die uns einsetzt, eine entsprechende Mitteilung. Und da steht dann drin, was du tun musst, um dein Konto Sicherheit wiederherzustellen.
Okay, das heißt, ihr arbeitet da schon für ein paar große, ihr hättet gerne noch mehr, habe ich rausgehört?
Ja, genau. Also wir haben große Plattformen, die bis zu 100 Millionen Kunden in Beziehung stehen. Wir haben also über 100 Millionen Accounts, wenn man so will, für die wir mit verantwortlich sind, was die Sicherheit angeht. Und das muss man vielleicht noch dazu sagen, wir haben tatsächlich im letzten Jahr bei all den Plattformen, die bei uns Kunde sind, mehr als 10 Millionen Accounts abgesichert. Das heißt, wir haben in mehr als 10 Millionen Fällen gültige E-Mail-Adressen oder Benutzername, Telefonnummer, was auch immer und Passwortkombinationen gehabt für diese Plattform. Das bedeutet auch, wir haben mehr als 10 Millionen Mal im letzten Jahr Betrug verhindert.
Das ist ja schon eine Zahl, die sich sehen lassen kann. Aber jetzt sag mal, jetzt gibt jetzt ja außer Kombination Benutzername, also E-Mail und Passwort, gibt ja noch andere Sicherheitsvorkehrungen. Würde ich sagen, mache ich das und dann ist doch eigentlich relativ safe. Sag mal, selbst wenn mein Passwort irgendwie geleakt ist, dann sollte doch damit eigentlich nichts passieren. Wenn ich so eine Zweifach-Authentifizierung oder sowas eingestellt habe, ist es dann so oder ist es auch nicht so, ne?
Also der zweite Faktor, den du einsetzt, ist natürlich ein Sicherheitsgewinn. Aber, es kommt immer ein Aber mit dazu, er bietet dir nur dann mehr Sicherheit, wenn du bzw. die Plattform dafür sorgen, dass beide Verfahren, die du einsetzt, also Passwort plus zweiter Faktor, auch noch als sicher betrachtet werden können. Weil wenn ich sage, naja, die Passwörter sind sowieso alle unsicher, ich habe ja noch einen zweiten Faktor, dann ist es so, dass ja eigentlich die Authentifikation alleine auf dem zweiten Faktor basiert, wenn Passwörter sowieso unsicher sind. Und dann muss man sagen, dass zweite Faktoren, wie zum Beispiel, wie man das aus der Google Authenticator App oder sowas kennt, nominell, also jetzt aus Passwortforschersicht, sogar schwächer sind als ein Passwort, weil sie auf beiden Seiten im Klartext vorliegen müssen, um daraus diesen sechsstelligen Code zu berechnen. Ja, und eigentlich speichern wir Passwörter gar nicht mehr im Klartext. Ja, und deswegen ist es nominell sogar etwas schwächer als ein Passwort. Aber du hast schon recht. Also jeder Faktor, den ich dazu baue, ne, ich sag mal, jedes Gartentürchen, ich habe meine Haustür, da kann ich ein Gartentürchen drumherum bauen. Das Gartentürchen muss natürlich zu sein. Das heißt, es muss sicher sein. Und ich kann natürlich noch ein drittes Türchen davor bauen. Und ich kann natürlich noch eine Mauer drumherum bauen. Und ich kann auch noch die Straße vorne absperren mit einem großen Gitter. Damit mache ich es Kriminellen natürlich schwieriger. aber ich mache es für mich auch schwieriger zu benutzen. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Wenn wir mit Plattformen reden, dann haben wir immer ein Spannungsverhältnis zwischen Security-Abteilung und User-Experience-Abteilung. Die UX-Abteilung hätte am liebsten vierstellige Passwörter oder bestenfalls gar keine Passwörter, weil jeder Stein, den man einem Kunden in den Weg legt, auf dem Weg zur Benutzung der Plattform oder Einkaufserlebnis auf einer Shopping-Plattform oder was auch immer, sorgt dafür, dass Kunden woanders hingehen, da, wo es leichter ist. Ja, das heißt also, um dieses Spannungsverhältnis auszugleichen, ist es eigentlich ganz gut, wenige Faktoren zu haben, die aber eben sicher sind. Und mit uns kann man das ganz gut machen. Das heißt also, was Account-Sicherheit angeht, wenn deine Daten geleakt sind, werden wir sie früher oder später, in der Regel relativ schnell, also wir rechnen so von 1 bis maximal 2 Wochen eigentlich, haben wir die Daten bei uns im System, können sie weitergeben und können dann eben Missbrauch verhindern. Das heißt also, eigentlich hilft dir ein zweiter Faktor, was die Sicherheit angeht, aber Sicherheit ist einfach unbequem und die Leute wollen es nicht.
Das, ja, kommt mir bekannt vor. Also, ich meine, es ist kein Geheimnis. Klar, manchmal nervt es einfach unheimlich, wenn du viele Schritte gehen musst, aber sinnvoll ist es schon. Aber jetzt schauen wir mal, wie ist denn so, du sagst, ich meine, 10 Millionen Betrugsfälle, die ihr potenziell verhindert habt, das ist ja mega. Wie ist denn da überhaupt der Markt? Also, wie lange, fangen wir mal vorne an. Wie lange gibt es euch denn schon?
Wir haben angefangen, daran zu arbeiten. Also wir kommen aus einem universitären Forschungsprojekt. Das Forschungsprojekt hat von der Idee her begonnen 2015. Das heißt, da sind wir zusammen mit dem BSI. Die haben damals diesen so einen BSI-Sicherheitstest gemacht, weil die eben mit Forschern aus der Fraunhofer-Gruppe Daten gefunden haben von Privatpersonen in so Botnetzen. Und die haben dann so einen BSI-Sicherheitstest gemacht, wussten aber auch nicht so wirklich, was sie eigentlich damit tun sollen und auch, was sie damit tun dürfen. Und wir haben als Universitätsarbeitsgruppe im Bereich Anonymisierung, Pseudonymisierung und Nutzung von solchen Daten, also vor allem DSGVO-konforme Nutzung von Daten gearbeitet und haben dann gemeinsam mit dem BSI, gemeinsam mit Datenschützern, da war das ULD Schleswig-Holstein mit dabei, damals noch mit Thilo Weichert, mittlerweile ist ja Marit Hansen da, die Chefin, und mit dem KIT um Franziska Böhm, die ist Juristin, und Matthias Brandt aus Duisburg-Essen, der ist Psychologe, haben wir ein Forschungsprojekt gemacht, wo es eben darum ging, was sind eigentlich digitale Identitäten? Was bedeuten Identitäten für Menschen? Wie gehen Menschen mit Passwörtern um? Wie gehen Unternehmen mit Passwörtern und mit Accounts um, die sie eben für ihre Kunden verwalten und sowas? Das heißt, wir haben im Grunde wirklich den ganz großen Bogen einmal gespannt und haben geguckt, was kann man eigentlich tun, um auch ohne, dass der Benutzer selber aktiv wird, ne? Weil ich meine, du hast irgendwie mit Computern zu tun. Wir sind beide in dem Alter, dass wir schon in unserer Kindheit und im Jugendalter viel damit gearbeitet haben. Aber ich sag mal, Oma Erna hat da überhaupt keine Ahnung von. Und Oma Erna hat auch überhaupt keine Idee, was Kriminelle eigentlich machen können, um ihr zu schaden und sich selber zu bereichern. Und deswegen ist relativ schnell das Verständnis bei uns in der Gruppe entstanden, dass die Plattform eigentlich die Verantwortung dafür haben muss und eben nicht Oma Erna. Man kann nicht sagen, Oma Erna schützt dein Konto, sondern man muss sagen, liebe Plattform, bitte schütze du das Konto von Oma Erna, weil sie es gar nicht kann. Das wäre so, wie du müsstest dir selber ein Airbag in dein Auto einbauen. Das ist eigentlich Unsinn, sondern man verlangt das natürlich vom Hersteller, das zu tun. Und das heißt also, 2015 ist der Zeitpunkt gewesen, wo wir gedanklich zum ersten Mal in diese Richtung gedacht haben, wo wir auch geguckt haben, gibt es überhaupt, was gibt es für Leaks, wo kommt man da dran, wie kann man die verarbeiten? Und es ist dann vorwärts gelaufen. Das Projekt ist dann öffentlich gefördert gewesen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und lief von 2017 bis 2020. Und weil die Ergebnisse so gut waren, sind tatsächlich Unternehmen, die zum einen im Projekt waren, zum anderen aber auch von außen von dem Projekt erfahren haben, auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, bitte sorgt dafür, dass das, was ihr hier an Ergebnissen erarbeitet, nicht wie so häufig bei universitären Forschungsprojekten am Ende in irgendeiner Schublade landet mit, war ein gutes Projekt. Bitte sorgt dafür, dass ihr das Ganze irgendwie an den Markt bringt, dass ihr uns helfen könnt, unsere Accounts abzusichern. Und so hatten wir im Grunde, ja, schon von einigen Unternehmen die Zusage, dass sie das Ganze kaufen würden, bevor wir überhaupt wirklich Gedanken dazu hatten, ein Unternehmen zu gründen. So, und dann haben wir 2020 im Oktober gegründet. Das heißt, wir sind jetzt gerade im letzten Monat 5 Jahre alt geworden mit Identeco und haben eben die Anzahl der Plattformen und mittlerweile auch klassischen Unternehmen, die uns einkaufen, eben auch zum Schutz von Mitarbeiterkonten, ne, das geht ja nicht nur um Kundenkonten, sondern eben auch um Mitarbeiterkonten, gewinnen können und bauen das immer weiter aus.
Gutes Stichwort, bauen das immer weiter aus. Wenn ihr 20 gestartet habt, ist ja auch eine Zeit, in der sich gerade dann in den nächsten Jahren echt wahnsinnig viel nochmal getan hat, auch im Stichwort KI. Daten spielen immer mehr eine Rolle. Daten sind ganz, ganz wichtig. Vielleicht auch Menschen, weiß ich nicht, bereitwilliger damit, um ihre Daten preiszugeben. Wie beobachtest du das? Wie beobachtest du den Markt und wie wächst ihr damit? Ihr hattet jetzt einen guten Start. Ihr hattet gleich ein paar Unternehmen, die Interesse dran hatten. Wie hat sich das für euch entwickelt?
Ja, tatsächlich schwieriger, als wir erwartet haben. Also, ich will da ganz ehrlich sein, durch die Unternehmen, die eben im Vorfeld schon auf uns zugekommen sind, haben wir gedacht, okay, das wird ein Selbstläufer. Ne? Also, das spricht sich rum. Wir haben namhafte Unternehmen, die bei uns Kunde sind. Ich will die jetzt gar nicht explizit nennen. Wir haben auf der Webseite so eine Rubrik, wo wir Referenzkunden, die das gerne wollen, vorstellen. Einige wollen es nicht, weil sie sagen, wir wollen nicht über Security-Maßnahmen in der Öffentlichkeit reden und es auch nicht kommuniziert haben. Aber die wir haben, sind schon ein paar namhafte dabei. Und das ist natürlich leider nicht so gewesen, dass die uns das jetzt aus der Hand gerissen haben. Was daran liegt, dass Menschen ja immer erstmal versuchen, Verantwortung von sich wegzuschieben. Ne? Also wir haben mit ganz vielen Unternehmen gesprochen, sind proaktiv auf die zugegangen und gesagt, hey, eigentlich liegt es in eurem Verantwortungsbereich, dafür zu sorgen, dass die Kundenaccounts nicht übernommen werden. Und das Feedback war ganz oft, nö, das ist Aufgabe des Kunden, des Endkunden. Und da ist also viel Arbeit, die wir leisten müssen, um da auch noch weiter zu sensibilisieren. Ich bin kein Freund davon zu sagen, wir müssen einfach die Strafen für Unternehmen höher setzen, für übernommene Accounts, sondern wir müssen einfach den Unternehmen klar machen, dass sie tatsächlich als Plattform eben auch einen Schaden haben. Das heißt also, wenn dein Account übernommen wird auf einer Plattform, dann wirst du als Verbraucher immer erstmal der Plattform die Schuld daran geben. Das heißt, du wirst die Plattform möglicherweise in Zukunft sogar meiden. Es gibt Studien, die zeigen, dass Kunden, die irgendwo bei einer Plattform ein Sicherheitsproblem wahrgenommen haben, gerade bei Online-Shops oder auch bei Social Media, dass sie auf andere Plattformen ausweichen. Und damit hast du einen direkten Verlust, den du aber nur schwer greifen kannst. Und das müssen Unternehmen einfach verstehen. Ich bin kein Freund davon, das über Strafzahlungen zu machen und jetzt zu sagen, wenn du deine Daten nicht sicherst, musst du halt so und so viel Strafzahlungen machen. Aber ich bin dafür, das einfach über Sensibilisierung zu machen und auch darüber, dass Kunden von der Plattform verlangen, die eigenen Daten entsprechend zu schützen. Und das ist vielleicht was, wo wir, vielleicht erzähle ich das noch gerade an der Stelle, wo wir tatsächlich ein deutliches Wachstum merken, ist in Anfragen von Verbrauchern, die uns fragen, hey, welche Daten habt ihr denn von mir eigentlich? Ja, das heißt also, wir haben jetzt im letzten Jahr unser Produkt Leak Inspector gelauncht. Da kann man sich für kostenfrei, also so für, ich sag mal, web.de, GMX und so die klassischen deutschen Free-Mail-Anbieter, kann man sich kostenfrei für sich einen Report zusenden lassen. Und wenn wir Daten in der Datenbank haben zu dieser E-Mail-Adresse, dann bekommt man die schön aufgearbeitet angezeigt und kann dann zum Beispiel sein Passwort wiedererkennen und kann dann aktiv werden. Das betreiben wir zum einen eben als Leak Inspector, zum anderen gibt es noch den Leak Checker der Uni Bonn, also wenn man Leak Checker und Uni Bonn sucht, das ist quasi das erste Produkt dazu. Die greifen auf die gleiche Datenbank im Hintergrund zu. Da haben wir mittlerweile, weiß ich nicht, wir gehen glaube ich Richtung 100.000 Abfragen im Monat. Das heißt also, das wird immer mehr, dass die Leute eben für sich selber auch verstehen, ich muss vielleicht gucken, weil die Plattform das nicht tut. Und wenn wir es dann schaffen, so ein bisschen den Druck auf die Plattform zu erhöhen und denen klar zu machen, dass es ihre Verantwortung ist, dann glaube ich, könnten das noch viel mehr machen.
Ja klar, ich glaube, das ist in der Kommunikation, also wahrscheinlich ist es schade, aber es könnte ja ein Mehrwert sein, den du lieferst als Plattform, aber wahrscheinlich ist es einfach ein schwieriges Thema, denn sobald ich anfange, über Sicherheit zu reden, die ich anbiete, haben Nutzende wahrscheinlich die Bedenken, oh, da ist irgendwas, die müssen irgendwas tun. Ne? Also am liebsten das Thema Totschweigen. Und ich kann ja gerne Namen nennen. Ich meine, Kleinanzeigen kennt jeder. Ich glaube, es gibt kaum, also weiß ich nicht, aber da ist ja, ich kenne sehr viele Menschen, die da irgendwann mal in ihrer Historie da irgendeinem Scam aufgelaufen sind, irgendein Account übernommen wurde und jemand dir was verkauft hat, was es gar nicht gibt, ne?
Ja, definitiv. Und es gibt das ist ja sogar noch viel einfacher möglich. Also wenn man wirklich kriminelle Energie hat, dann reicht häufig schon ein Name und eine Anschrift, um Accounts zu übernehmen. Also wir arbeiten zum Beispiel auch mit Juristen zusammen. Da gibt es zum Beispiel den Marc Maisch aus München, der viel in dem Bereich aktiv ist. Und da hört man die wildesten Geschichten. Ne? Also eine davon ist auch durch die Presse gegangen. Da ging es um eine Dame. Die Daten wurden einfach in dem Impressum von so einem kriminellen Fake-Online-Shop benutzt. Ne? Da wurden irgendwie Jura-Kaffeemaschinen verkauft für ein Drittel des Preises, wie sie normal gehandelt werden. Mit der Folge, dass plötzlich bei dieser Frau Menschen vor der Tür standen und sagten, entweder ich kriege jetzt mein Geld zurück oder meine Jura-Kaffeemaschine. Und die wusste überhaupt nicht, wie ihr geschieht. Und dafür war noch nicht mal E-Mail-Adresse und Passwort nötig, sondern nur Vorname, Nachname und eine Adresse, die da als Impressum hinterlegt war. Und so kann man natürlich schnell Opfer von Identitätsdiebstahl werden, auch ohne, dass man irgendwie, ja, jetzt das, was wir als sensible Daten preisgegeben hätten, ne?
Total. Auch, ich meine, es gibt's ja, könnten wir, glaube ich, noch lange drüber erzählen. Klar, Social Media, Dating-Plattform, Identitätsklau, Leute, die damit Scams aufziehen möchten und dann auf einmal die Person, also die Person gibt's vielleicht irgendwo tatsächlich, aber es ist eben nicht die Person, die jemand anderem schreibt. Nur, also ich denke auch, der Druck ist da nicht hoch genug, ne? Weil es sind so viele Leute auf den Plattformen und das, also wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, würde ich sagen, ja, das Problem liegt dann eigentlich, oder man hat das Gefühl, das Problem liegt bei den Nutzenden. Die müssen doch irgendwie gucken, dass ihre Accounts sauber sind. Was ist denn so eure Strategie, um das so ein bisschen auch das Bewusstsein da zu schärfen?
Bei den Plattformen selber ist, dass wir ihnen klar machen, was eigentlich auf dem Spiel steht. Ne? Also Reputation ist gerade in dem Bereich, ich meine, du hast gerade Dating-Plattformen genannt, ist in dem Bereich einfach alles. Wenn die Kunden das Gefühl haben, auf deiner Plattform sind deren Daten nicht sicher. Und bei einer Dating-Plattform, ne, das fängt harmlos an, aber die Chats werden intensiver, da wird Bildmaterial ausgetauscht. Im Zweifel werden auch Adressdaten ausgetauscht oder was auch immer. Das hat schon Folgen für den Benutzer. Ne? Und es gab in den USA gab es mal den Fall, da wurde eine Plattform namens Ashley Madison gehackt. Das ist eine Fremdgeh-Plattform gewesen. Und diese Daten sind dann eben auch veröffentlicht worden und zum Beispiel über so Plattformen wie Have I Been Pwned waren die dann auch öffentlich abrufbar. Und ja, dann ging das durch die Presse und dann kannst du dreimal raten, was die Ehefrauen zu Hause machen. Die testen natürlich die E-Mail-Adresse ihrer Männer, ob die da enthalten war. Ja. Und das hat dazu geführt, dass eben tatsächlich Menschen sich auch selbst umgebracht haben, weil sie dann ihrer Familie eben nicht erklären konnten oder wollten, warum sie auf dieser Plattform angemeldet waren und was sie denn da gemacht haben. Das heißt also, das hat schon einen direkten Bezug auch auf die eigene persönliche Sicherheit. Und deswegen, ja, kann man eigentlich gar nicht genug darauf aufmerksam machen, dass ja eben auch schon die kleinsten, Zweifel unpersönlichsten Daten dazu benutzt werden können, jemanden unter Druck zu setzen oder auch irgendwie weite Bereiche des privaten Lebens irgendwie zu beeinflussen.
Auf jeden Fall. Also das Thema ist krass. Also dieses ganze Scam-Thema kann ich auch gerade, ich habe einen Podcast gehört, den gibt es in der ARD-Audiothek von Legion, House of Scams. Wen das interessiert, das Thema wirklich sehr gut recherchiert. Da kann man noch eine Menge zu nachhören. Jetzt habt ihr ja was Cooles am Start, was jetzt sag mal weg von den Plattformen Unternehmen, das ist, glaube ich, so euer Business-Modell, wo ihr hin möchtet, aber einen freien Service, das muss man ja wirklich sagen, mit dem Leak Inspector. Das heißt, ich kann die Seite aufrufen, ich kann jetzt schon mal als Privatperson sofort checken, sind meine Daten da in irgendeiner Form? Was passiert dann? Was kriege ich dann? Was habt ihr eigentlich? Oder du hast von Anonymisierung gesprochen, denke ich ja auch, liegen jetzt meine Daten da alle bei euch rum? Was macht ihr damit? Also vielleicht, ja.
Ja, genau. Also tatsächlich ist es so, dass wir vielleicht, um mal so eine Größenordnung zu geben, unsere Datenbank ist aktuell knapp 57 Milliarden Einträge groß.
Wow.
Und das, was da drin liegt, ist eigentlich alles an, ich sag mal, textdarstellbaren, personenbezogenen Daten von Leuten, die da drin landen. Das heißt also Bilder oder irgendwelche Dokumente oder sowas, Fotos, sortieren wir aus. Die können wir nicht sinnvoll verarbeiten und vor allem nicht so verarbeiten, dass wir die Menschen damit schützen. Und unsere Datenbank ist aber wir haben aber keine Klartexte in der Datenbank, sondern die Daten sind mit einem Protokoll, was wir eben in dem universitären Forschungsprojekt entwickelt haben, anonymisiert und verschlüsselt. Und du kannst aber durch Eingabe deiner E-Mail-Adresse für dich einen Teil der Daten wieder sichtbar machen. Das bedeutet, gibst du deine E-Mail-Adresse in unsere Plattform ein, bekommst du eine E-Mail zugesendet. In dieser E-Mail ist ein Link und wenn du auf diesen Link gehst, bekommst du dann in deinem Webbrowser aufgearbeitet die Treffer, die wir haben. Da steht dann zum Beispiel drin, wir haben deinen Vornamen gefunden. Ist erstmal unkritisch, vielleicht. Wir haben deinen Nachnamen gefunden, wir haben deine IBAN gefunden, wir haben deine Adressdaten gefunden und da werden dann die Daten so ein Stück weit verschleiert dargestellt. Das heißt, wenn wir jetzt dein Passwort finden und angenommen, dein Passwort wäre Schalke 04, ist ja eins der am meisten genutzten Passwörter in Deutschland, dann würde da zum Beispiel stehen, dein Passwort ist S.4. Das bedeutet, wir zeigen das erste und das letzte Zeichen an, was aber üblicherweise ausreicht, so haben das die Psychologen zumindest ein Stück weit bestätigt in dem Projekt, was ausreicht, um sein eigenes Passwort wiederzuerkennen. Ja, das heißt also, du erkennst dann dein Passwort und sagst, ach scheiße, jetzt ist mein, darf man scheiße bei euch ein Passwort sagen, Podcast sagen, ja, ne?
Absolut, also, sehr gern.
Cool. Also Schalke 04 ist das Passwort und ich stelle jetzt fest, Mist, das Passwort ist jetzt nicht mehr sicher und dann muss ich eben hergehen und muss für meine Accounts und am besten für alle, wo ich Schalke 04 als Passwort habe, muss ich mir jetzt ein neues Passwort suchen. Und wir empfehlen dann immer, da kommt natürlich noch die Empfehlung dann eben mit, für jeden Account ein eigenes Passwort, auch wenn es anstrengend ist.
Und ich glaube, das muss man betonen, dieses Passwort ist für immer weg.
Es ist für immer weg,
zumindest
genau, in der E-Mail-Adresse Passwortkombination. Ne? Also ich bin jetzt nicht grundsätzlich dagegen, Schalke 04 als Passwort zu nehmen, auch wenn ich aus Dortmund komme und BVB-Fan bin. Aber Dortmund ist übrigens auch, oder Borussia ist auch eins der häufigst gewählten Passwörter, wenn man sich so die Top 100 mal anguckt. Also tatsächlich, das Wichtigste ist, bestenfalls für jeden Account ein eigenes Passwort zu haben. Und wenn man schon, und das macht jeder, das mache ich auch, wenn man schon Passwörter hat, die man mehrfach verwendet, dann eben im Blick zu haben, ob die noch sicher sind und wirklich auch trotzdem eine Übersicht zu haben, wo ist dieses Passwort überall im Einsatz.
Krass. Das ist ein kommunikatives Problem, dieses Bewusstsein zu schaffen. Da wollt ihr dran arbeiten, das haben wir jetzt gehört. Ihr wollt auf die Plattform zugehen. Gibt es denn auch Konkurrenz? Ich meine, ihr seid jetzt ein neuer Player auf dem Markt. Konkurriert ihr da mit anderen Anbietern?
Im Bereich Plattformschutz bisher meines Wissens nicht. Im Bereich Mitarbeiterschutz mitunter schon. Also wir haben tatsächlich andere Anbieter, das sind vor allem nicht-europäische Anbieter, so rum, vor allem amerikanische Anbieter, die ähnliche Daten anbieten. Ich persönlich glaube, von dem, was ich bisher gesehen habe, dass die etwas weniger Daten haben als wir, weil sie häufig das als ein Seitenprodukt anbieten von einem größeren Security-Produktplattform, was wir irgendwie anbieten. Wir sind natürlich voll fokussiert auf das, was wir tun. Also wir sind da wirklich ein Nischenanbieter. Wir haben im Grunde unseren Hauptfokus darauf, diese Daten zu sammeln und dann auch eben anzubieten. Das heißt also, ja, ich würde sagen, wir sind konkurrenzlos, aber das würde wahrscheinlich jeder behaupten. Ne? Also es gibt schon andere Anbieter, ich glaube, die haben nicht ganz so gute Daten wie wir. Wir haben tatsächlich durch unsere Anbindung an die Plattform, was ich so auch noch bei keinem anderen gesehen habe, eben eine datenschutzkonforme Möglichkeit, auch die Qualität der Daten, die wir haben, zu bewerten. Ne? Also dieses Feedback zu sehen, wir haben für die Plattform über 10 Millionen gültige Account-Daten gehabt im letzten Jahr, hilft uns unheimlich, unsere Quellen zu bewerten, hilft uns unheimlich, auch die Aktualität und auch ja den Anteil von Echtdaten in diesen Daten, die wir haben, zu bewerten. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied im Vergleich zu den anderen Anbietern, die wir am Markt sind.
Ja, stark. Aktualität, gutes Stichwort. Ihr habt jetzt aus diesem Forschungsprojekt raus, aus eurer Arbeit, Daten angesammelt. Wie viel Milliarden?
57. Etwas mehr als 57.
Okay. Ihr müsst es aktuell halten. Wie kommt ihr an neue Daten ran? Wie kannst du so ein bisschen, also jetzt ohne zu viel zu verraten, so ein bisschen Einblicke geben, wie läuft denn da die Arbeit ab? Was macht ihr da?
Also wir haben das größtenteils automatisiert. Wir haben über 1000 Quellen, die wir im Grunde automatisiert beobachten. Also ich komme nochmal auf das Hauptbahnhof-Beispiel zurück. Stell dir vor, wir würden einfach hinterm Hauptbahnhof, wo Kriminelle sich tummeln, würden wir einfach Mikrofone hinstellen und einfach mitlauschen, worüber die sich so unterhalten. Und das kann man eben relativ gut automatisieren und auch diesen ganzen Verarbeitungsprozess, das heißt zu erkennen, sind das jetzt Login-Daten, das ist natürlich ein Stück weit unser Geschäftsgeheimnis, wie wir es machen, aber sind das jetzt Login-Daten, welche personenbezogenen Daten sind hier noch dabei, welche Daten sind eben keine Login-Daten, was müssen wir aussortieren, wie schaffen wir das, dass wir das datenschutzkonform machen, das sind natürlich jetzt Dinge, wo ich nicht zu sehr ins Detail gehe, aber das ist eben das, was wir zum Teil im Forschungsprojekt gearbeitet haben, aber eben auch zum Teil seit unserer Gründung eben das Ganze dann auf dem Weg zu einem marktreifen Produkt einfach weiterentwickelt haben.
Ich habe es vorhin kurz angerissen. Macht diese ganze Entwicklung mit generativer KI in irgendeiner Form, hat das irgendeinen Einfluss auf eure Arbeit gehabt, dass da jetzt so eine Geschwindigkeit auch reinkommt? Oder sagst du, das ist für den Bereich nicht relevant?
Wir setzen das nicht ein. Wir haben mal damit experimentiert, ob das für uns sinnvoll ist. Und wir experimentieren gerade, ob es in der Kommunikation nach außen sinnvoll ist. Das heißt also, dass wir eben ja Oma Erna so erklären, was das Problem ist, dass sie es auch versteht. Ja, weil wir sind natürlich alles Fachleute. Wenn wir fachsprachlich erklären, was ist eigentlich das Problem, dann verstehen die Leute das nicht. Man muss immer schöne Beispiele haben, um denen das zu erklären. Generative KI ist für uns da nicht wirklich hilfreich. Ne? Man kann natürlich anfangen, die Daten dahin reinzukippen und zu sagen, hey, finde mir irgendwie Login-Daten raus. Aber da muss man eben sehen, dass es sich ja doch noch um personenbezogene Daten handelt und wir das auch nicht einfach tun können und auch nicht einfach die Daten da preisgeben wollen. Und deswegen ist es für uns eigentlich kein, nichts, was für uns relevant ist. Also KI wird produkttechnisch von uns gerade links liegen gelassen. Und ich glaube auch, dass das, was da als KI gerade durchs Dorf, ich meine, du nennst es ja selber generativ, also es ist im Grunde ja nur Textbausteine aneinandersetzen. Das ist das, was wir aktuell als künstliche Intelligenz betrachten. Und es ist, ja, am Ende basiert es auf Wahrscheinlichkeiten und hilft uns nicht weiter. Ne? Du kannst natürlich hingehen und sagen, hey, bitte generier mir mal eine Liste von 100 häufigsten Passwörtern, die kriegt man dann auch da raus, aber es hilft ja überhaupt nicht in der Art, da jetzt Accounts zu schützen, sondern wir, ne, oder auch irgendwas zu durchsuchen oder sowas. Wir haben unsere Techniken, die funktionierten schon, bevor es KI in der Form gab, also generative, texterstellende KI. Und das funktioniert so gut, dass wir eigentlich auch gerade keinen Bedarf haben, das jetzt irgendwie über KI vermeintlich anzureichern.
Würde ja aber auch keinen Sinn machen, wenn das System gut läuft. Meine Frage ging so ein bisschen mehr in die Richtung, also einmal klar, dass ihr da wahrscheinlich, wenn, dann du sagst, maximal in der Kommunikation oder so an sowas denkt, um euch das ein bisschen einfacher zu machen. Sicher nicht im Kern, das ist solide, aber ich meine jetzt auch mit Blick auf den Markt. Also ich meine, das Verhalten der Nutzenden draußen, das ändert sich. Wie beobachtet das? Oder allgemein, auch mal weg von KI, wie, jetzt seid ihr denn die 5 Jahre da sind, tut sich was? Ändert sich was? Wird es besser? Wird es schlechter?
Ja, ob es besser oder schlechter wird, ist super schwierig zu beantworten. Ich weiß, du hättest jetzt gerne eine gut ausformulierte Antwort darauf.
Wenn es keine gibt, ist auch okay.
Also ich stelle fest, dass wir Menschen sensibilisieren mit dem, was wir tun. Wir haben im letzten Jahr zusammen mit ZDF Wieso sind wir durch Deutschland gefahren und haben Teslas geklaut. Das heißt, wir haben die Möglichkeit gehabt.
Okay, da müssen wir nochmal drüber reden.
Und das kannst du dir angucken. Wir sind in der ZDF-Mediathek, weil Wieso irgendwann aus, ich glaube, 9. Dezember. Tatsächlich konnten wir Leute über ihre E-Mail-Adresse identifizieren und konnten dann rausfinden, wo die wohnen, was die treiben, konnten da hinfahren und konnten dann sagen, hey, wir würden gerne mal was mit dir ausprobieren. Und konnten dann auf deren Account zugreifen mit den Daten, die wir gefunden haben. Und haben dann da, bei Tesla ging das damals noch, ich weiß nicht, ob es heute noch geht, ich befürchte, aber es geht heute noch. Wenn du einmal in der Tesla-Account von jemandem anderen drin bist, siehst du, also wir stellen uns jetzt vor, wir sind kriminell, ne? Wir sind kriminell, wir melden uns in der Tesla-App an mit dem Namen von irgendjemandem anderen, dann können wir da sehen, wo das Auto steht. Das heißt, wir können erstmal beobachten, wo treibt sich diese Person rum? Wann ist sie zu Hause? Wann ist sie beim Arbeitgeber? Wann ist sie beim Tennisplatz? Wann ist sie einkaufen? Das heißt, wir können Bewegungsprofile von Leuten erstellen und wir können dann auch noch hingehen zu dem Auto und können sagen, jetzt bitte einen Schlüssel mit meinem Handy generieren und dann können wir das Auto öffnen, können einsteigen und wegfahren. Und ich habe schon das Gefühl,
das habt ihr live gemacht, das hat funktioniert?
Ja.
Okay.
Das haben wir gemacht. Wir haben Unternehmensaccounts gehabt von einem Ingenieurbüro. Die hatten sogar 4 Teslas vor der Tür stehen. Das heißt, wir haben in einem Account sogar 4 Teslas hätten wir klauen können. Also wären wir 4 Fahrer gewesen, hätten wir da ratzfatz einen Schaden von 250.000 Euro in einer halben Minute erzeugen können, indem wir einfach mit den Autos wegfahren. Jetzt kommt man mit Teslas nicht besonders weit. Also nicht nur von der Reichweite der Batterie, sondern vor allem, weil Teslas natürlich überall geortet werden können und auch die Einzelteile sich nur schlecht verkaufen lassen. Aber Man muss sich ja vorstellen, dass Kriminelle nicht nur vorhaben, Autos zu verkaufen, sondern die machen ja auch kriminelle Dinge mit Autos. Die fahren Rennen damit, die sprengen Geldautomaten, die schmuggeln Leute über Grenzen. Da möchte man auch nicht, dass das mit dem eigenen Auto passiert. Und deswegen ist das natürlich ein Punkt. Und solche Sachen helfen uns natürlich dann, Aufmerksamkeit auf diese Thematik zu bringen und eben die Leute aufzuklären und zu sagen, hey, es ist nicht nur der Account, den du gerade vor Augen hast, dieses abstrakte Facebook, ich poste mal was und gucke mir Statusnachrichten von anderen Leuten an, sondern es sind eben mitunter wirklich Accounts, wo andere Leute einem wirklich schaden können. Und das ist, glaube ich, das, was wir, wo wir hin müssen. Wir müssen die Leute weiter aufklären. Und das, da merke ich, das funktioniert gut. Und ich hatte das vorhin schon mal kurz angedeutet. Wir merken das ja über die Zugriffszahlen auf unsere Dienste. Die steigen. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich so einen Podcast wie jetzt mit dir mache. Weil ich eben glaube, wir müssen noch viel mehr Leuten davon erzählen, dass das ein Problem ist.
Absolut. Also wir haben uns ja auch in Bonn auf einer Messe schon mal kennengelernt. Da hatten wir dann die Idee, mal miteinander zu sprechen, weil ich fand das total spannend. Ich kannte euch bisher auch nicht, das muss jetzt nichts heißen, aber ich bin begeistert. Deshalb auch alle, die zuhören, nutzt auf jeden Fall mal diesen Leak Inspector, setzt euch mit dem Angebot auseinander. Falls jetzt Entscheider bei großen Plattformen zuhören, bist du ein guter Gesprächspartner. Wenn nicht, was ist denn euer Angebot an die Unternehmen? Das hatten wir so kurz angerissen. Das ist ja auch spannend für euch.
Ja, für Unternehmen sind natürlich die Zugangsdaten der Mitarbeiter mitunter problematisch. Ne? Das heißt also, wenn kriminelle Zugangsdaten bekommen von Mitarbeitern, dann können sie in der Regel auf alle Dienste zugreifen, auf die auch die Mitarbeiter zugreifen. Das fängt bei VPN an, das geht über irgendwelche SharePoints, unternehmenseigene, aber auch die von Kunden. Das sind Webmail-Zugänge. Also im Grunde all das, was die eigenen Mitarbeiter auch können, können Kriminelle dann auch. Ne? Und wenn wir mit Entscheidern oder Verantwortlichen reden, dann frage ich immer, wie weit komme ich, wenn ich deine Zugangsdaten habe? Worauf kann ich zugreifen? Ne? Und natürlich ist es so, dass häufig Menschen aus der Geschäftsführung, das sind ja die, die Verantwortung und die Entscheidung tragen, dass sie häufig auf viele Dinge zugreifen können. Und wenn die sich dann vorstellen, dass Kriminelle das auch können, ich meine, wir leben in Zeiten, wo wir regelmäßig Cyberangriffe auf Unternehmen haben, wo eben geleakte Login-Daten ein wichtiges Einfallstor sind. Ne? Und wenn man mal so in die Historie zurückguckt, selbst große Unternehmen sind davon betroffen. Ja? Also Microsoft wurde schon gehackt mit geleakten Login-Daten. Okta, ja? Also auch die im Grunde selber Account-Sicherheit ein Stück weit umsetzen oder umsetzen müssen und die Verantwortung haben, selbst die können sich nur begrenzt verschützen. Nvidia zum Beispiel hatte das Problem. Und so kann man jetzt noch, ne, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, in den USA gab es einen Pipeline-Anbieter, eine Benzin-Pipeline, die quasi den, ich glaube, Nordwesten der USA mit Benzin versorgt hat. Die haben vorsorglich ihre Pipeline runtergefahren, was dazu führte, dass einfach 5 Tage lang der gesamte Nordwesten der USA leergelaufen ist an Benzin. Und es gab tumultähnliche Zustände an Tankstellen, einfach nur, weil Kriminelle durch den Mitarbeiter-Account auf die Infrastruktur zugegriffen haben. Ne? Und Ransomware. Ne? Wenn ich da reinkomme und ich kann auf Daten zugreifen, dann kann ich sie auch verschlüsseln. Dann komme ich auch noch an Backups dran und so weiter. Also zu Unternehmen hängt schon viel an der Account-Sicherheit der Mitarbeiter. Und das, was wir eben anbieten, ist zum einen, sich erstmal so einen Bericht zu machen bei uns. Ne? Das kostet auch erstmal nichts, ne? Wenn man mit uns ins Gespräch geht. Dann gucken wir immer erstmal, was haben wir eigentlich für Daten? Was liegt eigentlich grundsätzlich in unserer Datenbank? Und dann bieten wir tatsächlich den gesamten Cycle an, bis zu dem Punkt, wo man die Accountsicherheit wiederhergestellt hat. Das heißt, wir informieren den Verantwortlichen. Wir bringen den Verantwortlichen in die Situation, zu identifizieren, welche Mitarbeiter sind betroffen. Und wir helfen dann den betroffenen Mitarbeitern, die Accounts abzusichern, deren Passwörter eben nicht mehr sicher sind. Das heißt also, die bekommen dann auch die gleiche Information wie jetzt Privatpersonen. Die erkennen ihre Passwörter wieder und die gehen dann eben her und ändern das, weil das können nur die machen. Das kannst du als Verantwortlicher nicht tun. Wir haben zwar viele Unternehmen, die so Single-Sign-On-Geschichten einsetzen. Das heißt, die können schon prüfen, und da bieten wir auch Tools an, ist das Passwort, was hier gefunden wurde, kann man das nutzen, um sich an unserem Single-Sign-On oder an unserer Domäne anzumelden. Das können wir mit Tools unterstützen. Das heißt also, wir können direkt verhindern, dass Kriminelle das dann ausnutzen. Aber jeder Mitarbeiter hat irgendwie noch Accounts, die extern liegen und die eben nicht über Single Sign-On angemeldet sind, wo man aber dann am Ende doch im Namen der Firma agieren kann. Oder wir finden zum Beispiel auch Daten von ehemaligen Mitarbeitern, die beim Offboarding eben nicht aufgebordelt wurden. Ja, das heißt also, da liegen noch bei irgendwelchen Vergabeplattformen, bei Ausschreibungsplattformen, bei irgendwelchen Shops, bei B2B, bei was auch immer, Plattformen, liegen möglicherweise noch Logins von ehemaligen Mitarbeitern, über die ich keine Kontrolle mehr habe, aber wo möglicherweise Kriminelle eben den Zugang noch haben.
Ja, oder es vielleicht gar nicht weiß, wenn es schlecht dokumentiert ist, wo da irgendwann mal ein Zugang noch war. Und ich meine, du sagst ja, die Grenzen zwischen privat und dem beruflichen Teil verschwinden ja, verschwimmen ja häufig, wenn, ja, ich mach mal schnell einen Account hier mal zum Testen, mal schauen mit der eigenen Adresse, weil bis wir das jetzt freigegeben bekommen und so, das wollen wir gucken, ob das nur ein Test-Account, ob das gut funktioniert. Also ich will ja mal sagen, so ähnliche Sachen, das hören wir ja schon, das kriegen wir schon ab und zu mit, dass es dann auch manchmal Software gibt oder Dinge gibt, die einfach mal ausprobiert werden und vielleicht noch nicht ganz offiziell laufen. So. Und dann mache ich das vielleicht trotzdem auf dem Firmenrechner und dann trotzdem, vielleicht melde ich mich dann damit irgendwo anders an. Oder ich meine, da kann man sich jetzt ja mehrere Szenarien ausdenken, wie auch das dann vielleicht nicht gut ausgeht.
Und der Verantwortliche hat es nicht auf dem Schirm. Und auch wenn du als Mitarbeiter, selbst wenn du offen und ehrlich bist als Mitarbeiter, denkst du jetzt bei deinem Ausscheiden daran, da eine Liste anzufertigen mit allen Accounts, die du jemals benutzt hast? Ne? Also das machst du in der Regel nicht. Das heißt, du kannst es als Verantwortlicher kannst es gar nicht sinnvoll irgendwie nachhalten. Oder was zum Beispiel auch interessant ist, dass Unternehmen, ich meine, wir haben jetzt mit NIS2 ja ein Riesenthema Lieferkettensicherheit und sowas. Ne? Das heißt also, du musst im Grunde nachweisen, dass du dich sicher verhältst. Und wenn man sich dafür jetzt mal so Standards anguckt, ne, BSI-Grundschutz oder auch ISO 27000, NIST Cyber Security, all diese Standards raten ab, regelmäßig Passwörter zu wechseln. Sondern das, was die sagen, ist, ändere ein Passwort nur dann, wenn du einen Hinweis auf Kompromittierung hast. Und genau das ist der Dienst, den wir dann an der Stelle erbringen können. Das heißt also, wir können eben den Unternehmen helfen, genau diesen Hinweis auf Kompromittierung zu finden und dann den Benutzer anlassbezogen das Passwort wechseln zu lassen. Weil wenn du den alle 3 Monate sein Passwort wechseln lässt und du verhinderst von mir aus eine Passworthistorie von, sagen wir mal, 8, dann heißt das Passwort, was vor 2,5 Jahren mal gültig war, wird dann wieder gültig, weil er einfach eine Liste von 9 oder 10 Passwörtern hat, die er einfach durchrotiert in seinem Passwortsystem. Also davon müssen wir natürlich die Unternehmen irgendwie ein Stück weit schützen und da können wir eben auch mithelfen.
Ja, das ist schon mal doch mal ein cooler Call. Also ich glaube, ein gutes Argument mit dir auch ins oder mit euch auch ins Gespräch zu kommen. Zum Abschluss vielleicht deine Vision, wenn ihr ganz viele neue Menschen bekommt, die zu euch kommen. Was ist dein großes Ziel? Wo wollt ihr irgendwann landen?
Also wir sind mit der Vision gestartet, tatsächlich die Cybersicherheit zu erhöhen. Wir haben einen Kunden, ich nenne den jetzt mal gerade, das war Ingo Chao von Xing, also von der Xing-Plattform, mittlerweile heißt es Femenia als New Work SE. Der hat gesagt, dieses System verbessert die Sicherheitslage Deutschlands nachhaltig. So in etwa, kein wörtliches Zitat. Aber das ist natürlich was uns auch unheimlich stolz macht, wenn einfach große Plattformen sagen, wir konnten damit unsere Sicherheit auf ein anderes Level heben. Und wir sind aus dem universitären Kontext. Ich arbeite noch bei Fraunhofer SKE nebenbei. Das heißt, wir kommen aus dem Sicherheitsbereich als Forscher. Und unser Ziel ist es natürlich, die Sicherheit für alle Menschen zu erhöhen. Und ich will dahin, dass wir alle relevanten Plattformen in Deutschland anbinden, öffentliche wie private, an unser System und damit einfach für die Menschen, die diese Systeme nutzen, Account-Sicherheit umsetzen können und gewährleisten können und Betrug verhindern können. Ja. Und wir haben das 10 Millionen Mal im letzten Jahr gemacht. Und ich glaube, wir müssen da in Richtung hunderte Millionen Mal. Und das ist die Vision, dass wir tatsächlich ein funktionierendes System aufbauen, um den Betrug, bei dem Privatleute und Plattformen gleichermaßen Opfer werden, um das zukünftig zu verhindern.
Wow, sehr schön. Matthias, vielen Dank. Ich muss sagen, dafür, es bellt auch der Hund. Das heißt, wir sind am Ende angekommen. Das heißt, für so ein Thema wie Cybersicherheit war das jetzt echt eine extrem spannende Runde. Also auch plakativ die Beispiele, wer jetzt nicht versteht, dass das ein wichtiges Thema ist.
Der Hund möchte, dass du direkt deinen Account überprüfst von dem Online-Shop, wo du ihm Hundefutter bestellst, weil er Angst hatte, dass da morgen nichts mehr kommt. Das
kompromittiert würde, genau. Und auf einmal Katzenfutter kommt. Oh je.
Ja.
Nee, sehr schön. Hat mir viel Spaß gemacht. Dass wir mit den Teslas nochmal abgebogen sind, das war nochmal eine Überraschung, muss ich sagen. Okay. vielleicht hört der Elon Musk wahrscheinlich not zu und möchte was an seiner Software ändern, wenn ihm
die, ja, wir haben die informiert.
Fahrenden also, die am kennen Herzen das liegen. Problem.
Ja, habt ihr? Ja, wir kennen das Problem, die kennen auch das Video. Aber es ist halt immer so, es ist halt auch ein großer Konzern, da muss halt, es muss an die richtigen Stellen, ne? Es muss einer sehen, der verstanden hat, wie einfach es wäre, das zu verhindern.
Der Druck muss groß genug sein, damit man dann auch wirklich was tut, ne?
Ja.
Nee, sehr, sehr spannend, cool. Also deshalb nochmal, wir hauen auch in die Shownotes rein, den Leak Inspector, einen Link zu euch. Ich glaube, das könnten wir als Empfehlung mitnehmen, kann jeder sofort mal machen.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, als Plattform, ich würde mir das wünschen, dass das viel mehr Plattformen einfach anbieten, denn klar, es ist in meinem Interesse auch zu wissen, ob meine Identität vielleicht irgendwo kursiert in irgendeiner Datenbank und dann vielleicht irgendjemand dann in meinem Namen betrogen wird. Das kann ja eben nicht im Interesse von irgendjemandem sein. Und natürlich auch als Unternehmen, hast du ja gesagt, das ist, glaube ich, sinnvoller, regelmäßig mal durchzuchecken, das regelmäßig durchlaufen zu lassen, ob da nicht doch irgendwie was abhanden gekommen ist. Matthias, vielen Dank.
Ich danke dir. Es hat mir Spaß gemacht. Schön, dass ich dein Gast sein durfte.
Mir auch. Dann würde ich sagen, ciao, ciao und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann.
Machst du sehr. Dankeschön.
Der Robot Spaceship Podcast. Durchstarten, wenn alles sich ändert.